Auch von mir nochmal ein herzliches Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich, wieder mal zu predigen. Ich war ganz erstaunt, als der Mario vorhin so loslegt und eigentlich meine Einleitung schon übernommen hat. Aber ich denke, Gott macht ja manchmal auch Dinge zwei-, dreimal in der Bibel, wenn es ihm wichtig ist. Vielleicht liegt es daran. Ja. Vielleicht hat ja vorab schon mal jemand von euch gespickt, was oder besser über was der Jürgen heute predigt. Hat schon jemand gespickt? Oh, einer nur. Wow. Also wahrscheinlich hätte ich das auch so getan. Jetzt nicht zu, um zu entscheiden, ob ich diesen Sonntag im Bett bleibe, sondern nee, viel eher, weil es mich interessiert und dass ich mich so innerlich vorbereiten kann, dass ich dann aufmerksam die Predigt verfolgen kann. Also dann schauen wir mal, was dran ist. Und wenn ihr mir aufmerksam folgt, müsstet ihr euch eigentlich in Erinnerung rufen können, über was ich heute predige, was die Predigtreihe ist. Die Predigtreihe heißt das Leben vom Ende her denken, vom Ende her leben. Und der Titel der heutigen Predigt ist, was bleibt? Teil 1. Warum Teil 1? Weil sich dieser Titel in drei Teile aufteilt. Was auch schon aus dem Predigttext hervorgeht. Der Predigttext von heute steht in 1. Korinther 13, Vers 13. Da werde ich später darauf zurückkommen. Nur, dass ihr euch fürs Mitlesen schon mal vorbereiten könnt. 1. Korinther 13, Vers 13. Übrigens, und das hat mich gefreut, hat Benjamin diesen Vers am letzten Sonntag in einem kleinen Nebensatz zitiert, wo ich dachte, wow, stark, das bestärkt mich, genau da weiterzumachen. Nun möchte ich vorab einen kleinen Rückblick auf meine letzte Predigt machen. Das ist ja schon ein paar Tage her. Und es freut mich sehr, dass ich heute einige Gesichter sehe, die ich sonst nicht sehe. Herzlich willkommen. Es ist immer schön, Gäste zu haben und neue Gesichter zu sehen. Das Thema der letzten Predigt von mir war, wie kann ich sicher sein? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das hatte ich so erwähnt, weil der Anstoß war, wie kann ich sicher sein, dass es Gott wirklich gibt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass dieser Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass es ein Leben nach dem Sterben gibt. Wir haben festgehalten, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu erkennen und dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dass wir diese Wahrheit in Gottes Wort der Bibel finden. Gott hat versprochen, uns den Beistand zu senden, damit wir Menschen sein Wort verstehen. Denn was in der Schrift steht, ist alles von Gottes Geist eingegeben. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, was wir in Johannes 16, Vers 13 lesen können. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Also, er wird uns zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Hast du dazu ein kräftiges Amen? Ich sagte ein kräftiges Amen. Amen. Denn Amen heißt, so ist es, so sei es. Wenn du hierzu nämlich kein Amen an dieser Stelle hast, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass das, was wir hier in den Händen halten, dass das Wort Gottes ist, dass das die Wahrheit ist, dann wirst du keine Schritte tun können in die Richtung, die Jesus uns vorgibt, ihm ähnlicher zu werden. dann wirst du nicht mit der notwendigen Stärke in das kommen, wovon Benjamin in seinen letzten Predigten gesprochen hat. In der Themenreihe beschenkt mit Gaben des Heiligen Geistes. Ich will damit sagen, wenn du Zweifel hast, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn du nicht wirst wie ein Kind und mit aufrichtigem Herzen annimmst, was unser himmlischer Papa in dein und in mein Leben sprechen will, wenn wir anfangen, unsere Logik mit in das Gelesene und Gehörte zu nehmen, stoßen wir recht schnell an unsere Grenzen und ertappen uns sogar dabei, dass wir beginnen zu zweifeln. Wollt ihr ein Beispiel haben, das uns schnell ins Schleudern bringt? Eine Frage: Wer war denn die Frau, die sich Kain als Frau nahm? Wo kam die her? Wer war das? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Vermutlich war es seine Schwester. Oder? War ja sonst niemand da. Adam und Eva, Kain und Abel. Kain hat Abel erschlagen. Er musste ausziehen in ein fremdes Land. Wo kommt dann die Frau her? Vermutlich die Schwester. Aber was erzeugt bei uns der Gedanke, dass Kain sich seine Schwester als Frau nimmt? Merkt ihr, da kommen so Zweifel durch so unsere Logik, die ist ein bisschen, die kommt durcheinander. Aber ich kann euch sagen, das stimmt hundertprozentig. Wir müssen nur unbefangen an dieses Thema gehen. Damals war der Mensch ganz nah an der Schöpfung, ohne Tadel, ohne genetische Verschmutzung. Kain wanderte aus und viele, viele Jahre später nahm sich der rüstige 230-Jährige Kain, eine knackige, junge 185-Jährige, zu seiner Frau und vermutlich seine Schwester oder zumindest im Verwandtschaftsgrad drin. Erst Jahrhunderte später, nämlich 1450 circa vor Christus, musste Gott hier eine Grenze setzen. Das war in 3. Mose 18, ab Vers 6. Dort legt Gott fest: Keiner unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen und mit ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben. Ich bin der Herr. Da sagte Gott so: Von nun an verhaltet euch nicht so wie die anderen Völker. Ich möchte gerne, dass ihr so verhaltet. Da sind dann noch viel mehr Keuschheitsgebote in der Folge erwähnt. Also nochmal, wenn wir zweifeln an der Wahrheit Gottes, wenn wir daran zweifeln, dass uns der Heilige Geist zum vollen Verständnis der Wahrheit führen wird, dann wirst du nicht in das hineinkommen, deine gottgegebenen Gaben mit der Kraft und Vollmacht in Reich Gottes einzubringen, weil dir etwas Entscheidendes fehlt. Und da bin ich beim heutigen Thema, nämlich den Glauben. Der heutige Predigttext lautet: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13, Vers 13. Ich möchte heute einen Blick auf den Glauben mit euch machen. Ich weiß nicht, wie oft ihr mit Menschen ins Gespräch kommt, wobei das Gespräch dann genau in diese Richtung geht. Den Glauben, also den Glauben als Gott, an Gott. Und wie reagieren denn die meisten Menschen darauf, wenn ihr auf euren Glauben, auf unseren Glauben zu sprechen kommt? Also eine Reaktion, die ich oft erlebe, ist eine Floskel, die lautet: Ja, Glauben heißt nicht wissen. Kennt ihr das? Glauben heißt nicht wissen. Was meint ihr, haben die Leute damit recht? Bisher dachte ich immer, und bitte verzeiht mir, ich dachte immer, was für ein blöder Spruch. Wie kann ich jetzt darauf gut reagieren? Ich betone bisher. Bis vor ein paar Tagen, als ich mich für das Predigtthema vorbereitet und hineingearbeitet habe, Jetzt sage ich aber, ja, die haben recht. Allerdings nur, wenn sie es nach ihrem Verständnis betonen. Aussagen wollen sie ja Folgendes. Glauben heißt, Doppelpunkt, nicht wissen. Also man weiß es nicht. Diese Betonung ist jedenfalls jedoch aus meiner Sicht falsch, aus meinem Verständnis. Wenn ich aber sage, Glauben heißt nicht Doppelpunkt Wissen oder Glauben Doppelpunkt heißt nicht Wissen, dann stimmt die Aussage. Könnt ihr mir folgen? Schwierig. Ich mache das manchmal gern so mit den Wörtern, ein bisschen rumexperimentieren, probieren. Peter und ich sind schon oft zusammengesessen, wo er dann mich anguckt, was meinst du jetzt? Weil es ein bisschen kompliziert wird. Ich möchte euch da sagen, was der Gedanke dahinter ist. Glauben und unser Glaube an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist ist stärker als alles Wissen, und dieser Glaube hat Bestand. Deswegen sage ich, Glauben ist nicht Wissen. Da ist ein himmelhoher Unterschied. Erstaunlich ist ja auch, wie viele Wissenschaftler, die das Wort Gottes widerlegen wollen, die beweisen wollen, dass Glaube keinen Bestand hat, genau von diesem Wort Gottes überführt wurden und letztendlich zum Glauben gefunden haben. Sagt euch der Name Max Planck was? Max Planck, das war ein Physiker, der lebte 1858 bis 1947 und hat sogar den Nobelpreis bekommen. Nach ihm ist, glaube ich, auch das Max-Planck-Institut benannt. Und was er einmal sagte, klang so, ich zitiere, wohin und wie weit wir also blicken mögen zwischen Religion und Naturwissenschaft, finden wir nirgends einen Widerspruch. Wohl aber gerade in den entscheidenden Punkten volle Übereinstimmung. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Gott steht für den Gläubigen am Anfang und für den Physikern am Ende aller Dinge. Meine Erkenntnis zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist, also meine, alles Wissen, was außerhalb der biblischen Wahrheiten und Erkenntnissen liegt, ist basieren auf menschlichen Erkenntnissen und reicht niemals an die Allmacht Gottes heran. Sokrates ist für euch ein Begriff, oder? Könnt ihr was anfangen mit Sokrates? Genau, Albert Sokrates ist ein griechischer Philosoph, der sich sehr viel Wissen angeeignet hat durch Fragen. Er hat immer gefragt und gefragt und hat sich Wissen angeeignet. Und was war seine Erkenntnis? Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Stark, oder? Und er glaubte an den unbekannten Gott, abseits der ganzen bekannten griechischen Götter jener Zeit. Was sagt denn Gott zu unserem Wissen? Gott sagt, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich habe jetzt im Fortlaufenden immer die Verse mal aus zweierlei Übersetzungen mit reingenommen, weil das eine das andere noch ein bisschen besser zum Ausdruck bringt. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Wir sehen also allein das Argument, wie es verstanden sein will, nimmt sich schon durch die dargestellte Aussage sämtliche Stärke. Was sagt denn nun Gottes Wort, was Glaube ist? Da steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So steht es in den Luthern. In den NGÜ steht, Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube versetzt Berge. Was sagt Jesus im Blick auf den Glauben, was er vermag? Da spricht er an in Matthäus 17, Vers 20, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und genau das ist die notwendige Kraftquelle, der Motor, das Triebwerk, der Mutmacher, die Powerstation, die die uns geschenkten Gaben zur Entfaltung bringen. Der Glaube ist auch das Schild, das allen feindlichen Angriff standhält. Ich möchte nun schließen, nicht in aller Kürze, jedoch mit der Power des Wortes Gottes. Und ich kann euch versprechen, das hat auch einen gewissen Wow-Effekt. Versucht mal genau hinzuhören, was für geniale Worte hier Paulus an die Hebräer geschrieben hat. Und ich empfehle euch, zu Hause vielleicht mal in Ruhe hinzusitzen und Hebräer 11 am Stück durchzulesen. Ich mache das gerne in der Neue Genfer Übersetzung, das ist ja der deutschen Sprache sehr nahegelegt, und versuche so nah wie möglich am Urtext zu sein. Ich lese jetzt aus dem Hebräer 11 nicht alle Verse, aber einige Verse daraus vor. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Auswirkungen des Glaubens, Beispiele und Vorbilder aus alttestamentlicher Zeit. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare einen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kann es sein, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Amen. Ich fasse zusammen. Erstens, Gott selbst wird uns zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er wird Jesu Herrlichkeit offenbaren. Zweitens, Zweifel an Gottes Wahrheit schwächen uns und begrenzt unsere Möglichkeiten, mit Gottes Kraft unsere Gaben einzusetzen. Drittens, Glauben ist stärker als alles menschliche Wissen, was nicht dem Wort Gottes entspricht. Viertens, im Glauben liegt eine unvorstellbare Kraft, weil Gott derjenige ist, der sie bewirkt. Fünftens, Gott zeigt uns anhand seiner Geschichte mit uns Menschen auf, wozu Glaube befähigt. Und Jesus bezeugt in Johannes 11, Vers 25 und 26, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und das ist sicher. Amen.